SRF 2 Kultur.
Brot backen, stricken, Fenster putzen, aufräumen. Während der verordneten Corona-Pause galt für viele das Credo: Ja, keine Langeweile, keine Leere zulassen. Für den Theologen und Autor Pierre Stutz ist aber genau diese Leere der Moment, in dem man mehr erleben kann. Langeweile haben als Lebensziel sozusagen. Für die Sendung Perspektiven hat sich Deborah Sutter mit Pierre Stutz zum Gespräch getroffen. Virtuell natürlich. Er in seiner Wohnung in Osnabrück und sie im SRF-Studio in Zürich.
Langeweile, eine Sendung über Langeweile. Das Wort wird definiert als bedrückendes Gefühl des Unbeschäftigtseins oder als Gefühl der Eintönigkeit infolge fehlender Anregung oder Beschäftigung. Es hat also keinen allzu guten Ruf. Doch in dieser Sendung wollen wir diesen Ruf nicht nur hinterfragen, sondern sogar demontieren. Und zwar mit Pierre Stutz, dem Seelsorger und spirituellen Begleiter, der durch Bücher wie «Geborgen» und «Frei Mystik» als Lebensstil bekannt ist. Pierre Stutz, wie oft ist Ihnen langweilig?
Mir ist immer wieder langweilig, weil ich das auch kultiviere. Und ich will natürlich nicht unterschlagen, dass ich auch Momente kenne, indem ich das Gefühl habe, die Decke fällt mir auf den Kopf. Ich stehe zu diesen Gefühlen. Ich finde, die dürfen zu unserem Leben gehören. Ich bin ganz fest überzeugt und darum suche ich die Langeweile, dass das etwas Heilsames ist.
Für Sie ist es nicht primär eine negative Empfindung, wenn ich Sie richtig verstehe, sondern etwas, was Sie aktiv suchen.
Ja, ich suche das immer wieder durch die Meditation, die ich praktiziere jeden Tag, wo ich in die Stille gehe. Aber auch die Langeweile, indem ich mich auf eine Bank setze und das jetzt nicht nur seit ich pensioniert bin, sondern ich habe das seit meinem Burnout, also vor 29 Jahren, ist alles zusammengebrochen, was ich mir ganz mühsam aufgebaut habe, mit sehr viel Willenskraft. Aktiv sein, immer dran sein und dann ist das innerhalb ein paar Wochen ist alles wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Und da habe ich diese Lebenskunst der Langeweile entdeckt, die für mich natürlich die totale Überforderung war am Anfang. Diesen bekannten Gedanken von Blaise Pascal, das Unglück des Menschen beginnt damit, dass er nicht mit sich selbst in einem Raum sein kann. Das habe ich also mit 39 Jahren entdeckt und das war für mich Bingo. Ich habe gedacht, boah, nur für mich geschrieben. Es war eine unglaubliche Zumutung und es war wie eine neue Perspektive in einem dunklen Loch, ein Lichtstrahl. Das könnte meine Zukunft verändern, wenn ich auch mit mir, bei mir zu Hause sein könnte. Wenn ich nicht immer nur durchs Leben rennen müsste, sondern wenn ich innehalten könnte, wenn das nachklingen kann, was zu der Schönheit und Widersprüchlichkeit des Lebens gehört.
Das ist ja genau die Schwierigkeit. Das ist ja genau das, was dann zum negativen Image von Langeweile führt, dieses auf sich selbst zurückgeworfen Sein, das uns Angst macht. Warum macht das so Angst? Pierre Stutz, warum wollen wir so lange, wie es irgendwie nur geht, dem ausweichen?
Ja, ich denke, das sind immer viele Spuren. Das eine ist so die Angst, nicht zu genügen, wenn wir nicht aktiv sind. Dann ist natürlich eine ganze gesellschaftliche Konditionierung. Unglaublich werden wir auf Leistung konditioniert. Jetzt ist es auf Selbstoptimierung. Also früher haben uns die Kirchen noch unterdrückt, jetzt machen wir es freiwillig selber, indem wir uns eben immer da weiter impfen, noch mehr und noch schneller und das sollte ich noch tun. Wenn ich dann aber noch tiefer gehe, dann ist es eben eine Angst, nicht geliebt zu werden, nicht anerkannt zu sein, wenn ich nicht leiste. Ich habe vor 20 Jahren hatte ich das Glück, als Teilnehmer 30 Tage bei den Jesuiten zu schweigen in einer Gruppe. Und die ersten 2 Wochen, ich bin hochdepressiv geworden, weil ich mich, jeden Tag war das mein Thema, was bleibt von mir übrig, wenn ich mich nicht durch Leistung definieren kann. Und im ersten Moment war nichts. Und dann, Gott sei Dank, ich lebe heute noch von dieser Erfahrung, dann der anderen beiden Wochen, wo ich an einem Seerosenteich gemerkt habe, boah, die Seerose, die öffnet sich und ist voll da für das Licht und die schließt sich wieder. Und ich darf das auch. Ich darf mich voll dem Leben in die Arme werfen und ich darf wieder mich zurückziehen, wieder Kraft schöpfen. Es geht um das große Lebensthema Rhythmus.
Würden Sie sagen, dieser Rhythmus ist über die Jahre oder Jahrhunderte irgendwie verloren gegangen oder ist das einer, den wir so oder so erst, wie soll ich dem sagen, individuell wieder entdecken müssen?
Ich denke, es gehört zu unserer Condition humaine, dass wir halt immer wieder noch mehr möchten und noch was anderes. Das ist ja auch unglaublich schön, die ganze Kreativität, die da entsteht. Aber die ganze Sabbatkultur, wenn ich jetzt von der biblischen Kultur rede, die ist uns ja immer mehr abhanden gekommen. Ich denke, mit der Industrialisierung und jetzt natürlich in der virtuellen Welt, in der wir leben, wo alles immer Tag und Nacht, wir überall sein können, da wird natürlich das noch massiv verstärkt, dass wir nur in dieser Aktivität unser Glück suchen. Und paradoxerweise, dann kommt dann der Spiegel, der uns aufgezeigt wird, dass Burnout wächst, Kinder schon immer mehr an Schlaflosigkeit leiden, an Zähneknirschen. Schon Kinder, Jugendliche halten diesen Druck nicht mehr aus. Und darum ist das für mich so das Gebot der Stunde, eben unabhängig von Corona. Ich hoffe, dass wir durch den Coronavirus da vielleicht ein bisschen entdecken konnten, dass es noch eine andere Lebensmöglichkeit gäbe, als immer nur Tag und Nacht online sein zu müssen.
Was ich da dann oft höre, ist so dieses, ich habe keine Zeit dafür. Ich habe keine Zeit, mich zu langweilen. Ich habe keine Zeit, mich auch nur 5 Minuten pro Tag hinzusetzen und einfach meinen Tee zu trinken.
Ja, das höre ich dauernd. Viele Jahre habe ich mich dann auch beeindrucken lassen. Wenn jemand natürlich mit 3 Kindern unterwegs ist, dann ist es ja naheliegend zu sagen, ich habe keine Zeit. Wobei ich zugleich ergänzen müsste, ich habe in einer klösterlichen Kultur gelebt. Und wenn Sie diese inneren Antreiber haben, dann können Sie auch im Kloster keine Zeit haben. Sie können auch im Kloster sich jahrelang durchs Leben stressen, von einer Gebetszeit zur anderen. Und ich wünsche jeder und jedem, dass sie da in eine Widerstandskraft kommt und sagt, das kann's doch nicht gewesen sein. Bin ich wirklich bereit, mein ganzes Leben mit diesem Programm keine Zeit unterwegs zu sein? Mich hat es dazu geführt, viele kleine Alltagsmeditationen zu entwerfen, Atempausen für die Seele nenne ich sie, 30 Sekunden, eine Minute, immer wieder regelmäßig tief ein- und ausatmen, die Schultern lockern. Und das ist möglich. Also keine Chefin, kein Chef kann mir das verbieten. Ich kenne natürlich die Schwierigkeit, dass es mir nicht in den Sinn kommt. Und ich füge ja immer hinzu, nicht ein für alle Mal, mehr oder weniger. Wenn es ab und zu gelingt, dann ist das schon eine unglaubliche Verbesserung unserer Lebensqualität.
Das Ding ist natürlich, wenn ich mir diese Zeit nehme oder wenn sich diese Zeit auftut und ich atme oder meine Füße spüre, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich merke, dass es nicht sein kann, mein ganzes Leben in diesem Keine-Zeit-Programm zu verbringen, ist viel größer. Und was mache ich dann mit dieser Erkenntnis? Das braucht ja auch einiges an Mut, eingestehen zu können, ja, das war jetzt nicht mein Herzenswunsch, den ich da lebe.
Das ist ja das, wie der Weg dann durch die Wüste und im ersten Moment ist das dann nicht angenehmer. Das ist auch ein Grund, warum viele sagen, ja, dann bleibe ich lieber in meiner Jammer-Komfortzone stecken. Es ist so für mich biblisch, oder? Das Volk Gottes, das auszieht aus der Sklaverei und dann in der Wüste sehr schnell kommt das Jammern, wenn sie merken, das geht nicht so schnell. Wären wir doch bei den Fleischtöpfen geblieben. Wäre ich doch bei diesem Lebensprogramm jeden Abend noch eine halbe Stunde 100 Fernsehprogramme durchzuzappen. Wäre ich doch bei dem geblieben, dann hätte ich jetzt nicht noch mehr Fragen. Und das sind natürlich heftige Lebensfragen. Und darum empfehle ich da, dass wir uns da auch Unterstützung suchen. Auch aus meiner ganzen Forschungsarbeit in der Mystik, angefangen bei den Indianern und bei den Schamaninnen. Alle haben immer wieder eine Begleiterin, die mir aufzeigt, was doch schon möglich ist, weil wir halt sehr schnell dann im defizitären Bereich bleiben oder denken, das bringt eh nichts. Und weil wir natürlich denken, das müsste dann innerhalb einem Monat, müsste das neue Lebensprogramm funktionieren. Und das ist für mich eigentlich so der Sinn von Spiritualität, dass wir da in eine andere Zeitdimension hineinkommen. Und dann können wir nicht sagen, ah, ich habe gespürt, Rhythmus wäre gut, Gelassenheit wäre gut, ich drehe den Schalter um und funktioniere mit dem neuen Programm weiter. So wird das eben nicht gehen. Wer einen Bewusstseinswandel in seinem Leben integrieren möchte, der braucht Jahre. Und das ist auch wieder so eine Spannung. Es braucht Übung. Und in dieser Übung ist dann genau wieder die Falle, dass das ein Leistungsprodukt werden soll. In all meinen Büchern tauchen immer wieder kleine Ritualübungen auf. Ich brauche Übungen und zugleich kann ich dabei lernen, gut mit mir selbst zu sein, indem ich mich annehme als jemand, der eben Tag für Tag mehr oder weniger merken kann, heute ist es mir gelungen, heute habe ich mich wieder völlig durchgepeitscht durchs Leben und es ist mir nicht bewusst geworden. Ich kenne nichts anderes. Ich bin jetzt seit 25 Jahren auf diesem Übungsweg und das ist deckungsgleich mit der großen Zen-Meditation. Da wird immer wieder vom Anfängergeist geredet. Auch ein versierter Zen-Mönch, eine Zen-Mönchin, die wird Ihnen mit 83 sagen, ich bin noch Anfängerin. Ich deute das als eine unglaubliche Chance, immer wieder neu werden zu können.
Es ist nicht einmal getan und dann hat man es erledigt. Diese Langeweile braucht Lehrerinnen, Lehrer. Und dann finde ich das auch ganz wichtig, was Sie gesagt haben, wenn man jetzt dadurch, durchs Üben merkt, ah, mein Lebensentwurf stimmt so nicht für mich, dann muss man nicht gleich, jetzt wenn wir beim Bild bleiben wollen von den drei Kindern, vielleicht nicht gleich sofort diese drei Kinder verlassen, sondern im Kleinen anfangen, im Kleinen beginnen, mit kleinen Schritten und dann schauen, was sich dann dadurch ändert.
Und es kann sich unglaublich viel ändern, indem ich eben in diese alte Weisheit hineinkomme, die ich bei Mahatma Gandhi gelernt habe, sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Ich kann die anderen nicht verändern. Ich kann auf die Schnelle diese Welt nicht verändern. Wenn sich in mir etwas verändert, dann wird sich diese Welt verändern. Das habe ich bei den Mystikerinnen und Mystikern gelernt. Darüber kann man natürlich tagelang streiten. Es braucht auch strukturelle Veränderungen, darum bin ich ein zutiefst politischer Mensch. Was sich aber durch mein Burnout bei mir verändert hat, ist, dass die Veränderung in mir beginnt und sie beginnt, indem ich auch lerne, mit mir selbst befreundet zu sein und mir Zeit gebe für Veränderungen. Und dadurch wächst automatisch mein Mitgefühl, weil ich dann auch mehr Geduld und Wohlwollen haben kann für andere Menschen, die eben auch Zeit brauchen.
Dieser Weg der Langeweile oder diese Mystik als Lebensstil scheint sowas zu sein, wie ein in sich selbst zu fallen, aber dann von dort aus wieder nach draußen. Also wenn Sie sagen, ich kann andere nicht verändern, ich kann nur mich selbst verändern, dann hat das ja auch viel mit Verantwortung zu tun.
Auf jeden Fall. Und es geht vor allem darum, im ersten Schritt die Eigenverantwortung zu übernehmen. Was trägt denn im Leben? Für was möchte ich brennen? Für was lohnt es sich? Oder je älter ich werde, ist für mich die große Frage, was für einen Lebensentwurf lebe ich vor? Ich bin ganz fest überzeugt, wir erweisen unseren Kindern und Enkeln keinen Dienst, wenn wir ihnen den Lebensentwurf von immer mehr, immer schneller, letztlich haben, vorleben. Sondern wenn ich einübe, dem Leben zuliebe auch Nein sagen zu dürfen, dann ist das für mich nicht nur etwas Persönliches, sondern das ist ein zutiefst politischer Akt, in dem ich sage, das Leben ist so ein wunderbares Geschenk. Ich möchte es schützen und ich möchte aufzeigen, dass wir eben einfach leben können. Klimagerechtigkeit ist da das große Stichwort. Wenn ich mehr langweilig sein darf, und mir das erlaube und auch anderen, dann entdecke ich die Lebenskunst des einfachen Lebensstils. Ich brauche dann weniger, das ist ganz tief meine Lebenserfahrung, weil ich staune viel mehr. Also jetzt die letzten Wochen, dass meine Freunde die Bäume kahl waren und jetzt sind die wieder in einer Grünkraft. Also ich staune, wie wenn ich das erste Mal in meinem Leben das gesehen hätte. Und ich bin jetzt doch schon 67 und sehe das jedes Jahr. Das ist die Lebenskunst der Wiederholung, wird auch negativ gedeutet. Nur immer was Neues. Ich mache Mut zur Wiederholung. Hol dir wieder, was dich wirklich nährt, was dir wirklich gut tut. Und das wird den anderen in deinem Umfeld und letztlich der ganzen Schöpfung wird das zugutekommen. Wir möchten ja immer haben, das ist ein Grundreflex, ein Sicherheitsbedürfnis. Und da kommt die Lebenskunst der Mystik, werde, alles ist im Werden. Auch Gott ist nicht zu haben, das ist der große Skandal, da kann ich dann echt zornig werden von allen Religionen, dass sie meinen, sie hätten Gott. Und das Göttliche ist immer im Werden. Auch meine Kinder sind nicht zu haben, mein Partner ist nicht zu haben, sondern es ist ein Werden und da kommt die Kunst der Langeweile hinein, dass eben die Leere mit 2e, ich habe das bei Meister Eckhart entdeckt, die Leere, dann ist alles offen, das ist das Eingangstor zur Fülle. Wenn ich immer wieder leer werde, kann ich immer wieder neu erfüllt werden. Und das hat natürlich mit Loslassen zu tun. Und da kriegen wir Angst, wir wollen es festhalten und nur wer die Hände frei hat, dem kann was Neues geschenkt werden.
Auch wenn wir immer alles wieder neu haben wollen, ist es das wirklich Neue oder dieses wirkliche Potenzial aus der Langeweile, aus der Leere, das macht uns dann doch Angst, weil wir uns gerne am Bekannten, ja, wie Sie gesagt haben, festhalten. Also da ist ein Widerspruch eigentlich drin angelegt.
Langeweile heißt auch immer im Dialog sein mit meiner Angst. Ich lade meine Angst immer wieder an meinen Tisch und sage ihr aber ganz klar, du bist einer meiner Gäste. Ich bin nicht bereit, dass du den ganzen Raum einnimmst. Aber ich habe das jetzt auch in der Corona-Zeit erlebt. Das ist für mich immer wieder ein Dialog mit der Angst um meine Gesundheit, die Gesundheit meines Lebenspartners. Das ist eigentlich das Erste, in der Verunsicherung oder wenn es still wird oder wenn nichts mehr ist, die Angst, die wartet nur und will alles besetzen. Und auf einem spirituellen Weg geht es nicht darum, die Angst wegmeditieren, das wird nie funktionieren. Oder die Angst zu bekämpfen, das geht schon gar nicht, dann wird sie noch stärker. Sondern es geht darum, in Dialog zu treten, sie einzuladen, nach dem tieferen Grund zu fragen. Das gilt für alle diese Gefühle, die wir nicht so mögen. Mein letztes Buch ist ja die spirituelle Kraft von Ärger, Zorn und Wut. Weil wenn ich in die Langeweile komme, dann werde ich nicht nur schöne Gefühle erleben. Langfristig werde ich echtes Glück erfahren. Und meine Umschreibung von Glück heißt, glücklich bin ich, wenn ich jeden Tag auch unglücklich sein kann. Wenn beides sein darf, letztlich das Leben immer auch Sterben bedeutet, da kommen wir in diesen großen Kreis, dann wäre das eine andere Perspektive.
Woher kann denn jemand den Mut nehmen oder die Kraft nehmen, sich auf diesen Weg einzulassen, der eben, wie Sie sagen, es ist nicht immer nur schön, es kommen nicht nur die angenehmen Dinge hervor, im Gegenteil, und es geht dann letztlich auch nicht darum, diese loszuwerden, sondern das Ganze zu halten. Woher nimmt ein Mensch die Kraft?
Eine einfache Frage. So spontan würde ich sagen, ja, aus Liebe oder aus Lust zum Leben. Das Leben ist so was Wunderbares und es ist einmalig. Und das einfach dem Funktionieren zu überlassen, das kann es doch nicht sein. Wenn ich dann tiefer Ihrer Frage nachspüre, ist für mich natürlich, dass ich das nicht aus mir alleine tun muss, sondern ich schöpfe ja aus der göttlichen Quelle. Oder mit dem Wortspiel alleine, ich bin alleine. Viele Menschen haben ja jetzt in diesen letzten Wochen das sehr schmerzhaft erfahren. Ich finde das auch eine unglaubliche Herausforderung, wenn jemand jetzt, der alleine wohnt und dann nicht aus der Wohnung gehen konnte, wenn jemand dann noch älter ist oder Risikopatientin. Und es gibt ein bedrückendes Alleinesein. Und da sollen wir einander unterstützen, kreativ sein, indem wir einander anrufen, indem wir einander eine Postkarte schicken und, und. Und dann gibt es noch die tiefere Dimension, wieder von der Sprache her. Alleine heißt all eins. Ich bin mit allem verbunden. Und um das geht es eigentlich jeden Tag durch das Ein- und Ausatmen. Tönt Bubi leicht, solange ich nicht versuche, es zu tun. Und das heißt für mich Langeweile. Ich gehe in eine tiefere Verbundenheit und ich vertraue, dass darin das Göttliche neu sich ereignet, in all den Menschen, die sich für das Leben vor dem Tod einsetzen und die nicht bereit sind, das Leben nur vom Kapital her, vom Haben her zu deuten.
Ich höre aus Ihrer Antwort heraus, es ist nichts, was wir aus uns selber, aus uns als Person machen müssen, oder diesen Weg, sich für diesen Weg zu entscheiden oder diesen Weg zu gehen, sondern da ist das ganze Leben, da ist Gott, wenn man dem so sagen will. Und es gibt ja dann auch diese Lehrerinnen und Lehrer, die wir heranziehen können, und das ganze Umfeld, oder dieses, man ist nicht alleine, wie Sie das jetzt so schön dargestellt haben, sondern man ist immer mit allem irgendwie. Ja, die Frage, wie kann ich die Kraft dafür aufbringen, ist in dem Sinn sinnlos, weil ich muss sie nicht aufbringen, die Kraft.
Genau, das ist das Modell, ich muss das alles alleine machen. Und dann komme ich natürlich sehr schnell in die Lähmung, in die Ohnmacht. Boah, ich schaff's nicht. Und da kommt eben der Bewusstseinswandel. Ich muss es nicht alleine schaffen. Und wenn ich jetzt mir regelmäßig stille Momente gönne, dann ist das nicht verlorene Zeit, sondern ein neues Zeitgefühl wird sich entwickeln, wobei ich nicht unterschlagen möchte, es geht eben darum, Prioritäten zu setzen. Aber ein spiritueller Mensch ist für mich eine Frau, ein Mann, die oder der immer wieder wahrnimmt, was ist, ohne das zu bewerten. Und darin ist eine göttliche Spur, die ist schon da. Im Auf und Ab meines Lebens, in der Sinnfindung und in der Sinnlosigkeit, da zieht sich ganz leise, manchmal ganz fein, ein Hoffnungsfaden, eine göttliche Spur, wie ich das nenne. Und je mehr ich mich dessen erinnere, umso mehr stärke ich mein Selbstwertgefühl, ich stärke den Glauben an das Gute im Menschen, weil ich zweifle, ja, immer wieder daran, wenn ich all die Grausamkeiten wahrnehme. Und ich erahne, dass darin eben, wenn ich das von meinen christlichen Wurzeln her sage, dass Gott darin neu Mensch wird, sich immer neu gebiert in Menschen, die sich auf die Liebe ausrichten und nicht auf die Angst, zu kurz zu kommen.
In der Tradition scheint dieser Weg, scheint Mystik etwas zu sein, was nur für ganz wenige auserwählte Personen möglich ist. Und vielleicht geht es jetzt auch den Zuhörenden so, dass sie denken, ja gut, das ist etwas weit entfernt, das ist für manche Menschen vielleicht möglich. Aber Pierre Stutz, dem widersprechen Sie vehement, nicht wahr?
Auf jeden Fall. Und ich könnte jetzt, dann bräuchten wir nochmal eine Sendung. Ich könnte Ihnen jetzt eben aufzeigen, das ist geradezu das Genuine der Mystik, dass da hochbegabte, intellektuelle, aber auch ganz einfache Frauen und Männer auf einmal gemerkt haben, ich kann das auch. Jede und jeder hat einen unmittelbaren Zugang zum Göttlichen. Und das ist natürlich dann eine Kampfansage an organisierte Religion, die uns weismachen will, nur sie könne uns die Türen zum Göttlichen öffnen. Und darum sind im schlimmsten Falle leider mehrheitlich Frauen umgebracht worden, weil die in einer Zeit, wo die Männer der Theologie die Frechheit hatten, zu diskutieren, ob Frauen eine Seele hätten, man muss sich das mal vorstellen, also katholisch ist das ja noch nicht ausgestanden. Da kommen diese Frauen, das ist das, was mir so eine Lebenskraft gibt, da kommt eine Mechthild von Magdeburg, eine Hadewig von Antwerpen, eine Margrit Boche, zeitgleich, ohne dass sie einander kannten. Und die schreiben in ihrer Muttersprache auf, dass sie mitten im Alltag, mitten im Auf und Ab ihres Lebens in einer tiefen Gottesbeziehung leben. Und inspiriert natürlich von Dorothee Sölle, die spricht von der Demokratisierung der Mystik, dass das eben genau die Botschaft ist, interreligiös von diesem mystischen Weg, dass jede und jeder kann das. Es braucht dazu auch Arbeit, es braucht Übung, aber wir können das Göttliche mitten im Alltag erfahren. Das ist wirklich der Clou der Mystik. Du kannst noch so tolle Erleuchtungserlebnisse haben, das Leben ereignet sich im Alltag.
Ja, diese Demokratisierung der Mystik, diese Option für alle Zugang zum Göttlichen, zu Gott zu haben, ist ja schon nur alleine dadurch gegeben, dass wir alle einen Körper haben. Und für sie ist ja auch der Körper quasi der Schlüssel.
Es geht um diese Einheit Leib, Geist, Seele. Ich suche ja da immer wieder ganz viele kreative Zugänge. Wenn ich höre, ich habe keine Zeit, dann begebe ich mich auf die Suche, den Menschen, wie könnte ich dieses Lebensgefühl verändern? Dann gehe ich davon aus, ich muss gar nicht jetzt immer nur was Neues machen, sondern ich könnte das, was ich eh schon tue, Beispiel Gemüse zubereiten. Ich gehe mit dem Hund spazieren, schwimmen, Fahrrad fahren. Ich beginne den Tag mit Yoga, weil ich sonst noch einen verspannteren Rücken hätte. Das ist eben ganz wichtig, auch in der mystischen Tradition, dass letztlich geht es dann immer ganz konkret eben in meinem Leibsein, in meinem Gehen. Das ist auch so eine wunderbare Ermutigung, tönt so einfach, ab und zu langsamer zu gehen, Schritt für Schritt.
Eintauchen in die Langsamkeit, in die Leere und Langeweile. Das war ein Gespräch mit dem Theologen Pierre Stutz, geführt von Deborah Sutter. Wenn Sie sich mit dem Thema noch weiter beschäftigen wollen, ist das Buch von Pierre Stutz »Lass dich nicht im Stich – Die spirituelle Botschaft von Ärger, Zorn und Wut« im Patmos Verlag erhältlich.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.